Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Diagnosen sind im Fluss, aber 50% der psychischen Erkrankungen kommen zum Vorschein schon das erste Mal bis zum 15. Lebensjahr und bis 25 75%.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin diesmal die, die hier die Fragen stellt. Wenn es um unsere Kinder und Jugendlichen geht, dann wollen wir vor allem eines, ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Und das klappt im Optimalfall sehr, sehr gut, aber es gibt eben Situationen, Lebensphasen, Krisen, wo unsere Kinder konfrontiert sind mit Schwierigkeiten und wo wir als Eltern, als Großeltern, als Tanten, Onkeln, als Umfeld ihnen natürlich eine bestmögliche Unterstützung geben wollen. Ja, und auch in den vergangenen Jahren und auch Monaten hat sich im Leben auch viel verändert. Wir reden von Corona. Wir haben im Sommer, vor dem Sommer, den Amoklauf in Graz erlebt. Auch da ist das Thema der psychischen Gesundheit unserer Kinder wieder stark in den Mittelpunkt gerückt. Und deshalb sprechen wir heute genau darüber. Und ich freue mich über meine Gesprächspartnerin heute. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Salzkammergut-Klinikum in Vöcklabruck. Herzlich willkommen, Doktorin Clara Hummer-Gollmeier.
Vielen Dank.
Ich freue mich, dass wir plaudern können, wenn es auch nicht, wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen Gaudi gehabt, ein fröhliches Gemüt sitzt mir gegenüber und das ist auch schön. Es ist das Thema Ihrer Arbeit nicht immer nur fröhlich. Kinder und Jugendliche kommen dann zu Ihnen, wenn sie mitten in Krisen stecken und vielleicht können wir zu Beginn gleich mal abstecken, wer sind denn diese Personen, die dann irgendwann bei Ihnen auftauchen?
Ja, die Belastungen unserer Kinder und Jugendlichen sind vielfältig. Zu uns kommen eben Familien, wenn sie in einer Krise stecken. Das heißt, sie haben einiges schon versucht vorher. Oft gibt's Angehörige, eine Patentante oder eine Lehrerin, eine ganz liebe Engagierte, die sagt, du, das Kind, das tut mir leid, also mache ich mir wirklich große Sorgen. Also so kommen die Familien zu uns oder eben, dass sie vorher schon bei einer Psychologin auch waren oder bei einer Schulsozialarbeiterin, die uns die Familien zuweist. Und das Zeichen einer Krise ist eben, dass ich das Beste versucht habe, aber irgendwo anstehe. Ja? Dass ich einfach nicht mehr weiß, wie können wir da rauskommen. Und jetzt nochmal zu dem Thema, die Belastungen sind immer unterschiedlich. Ein Kind in einem jüngeren Alter zeigt andere Symptome in einer Krise wie jetzt der Jugendlicher. Mhm. Und bei Kindern und Jugendlichen sind es meistens mehrere Themen, die da zusammenkommen, weil Kinder sind eigentlich recht resilient. Wenn die Bezugspersonen haben, wo sie eine gute Bindung haben, die krisensicher sind, die stabil sind, dann können die auch gut durchkommen. Wenn die Themen aber mehr werden, zum Beispiel wenn ich einen Stress in der Schule habe, ja, wenn ich da Angst habe, dass ich nicht mehr mitkomme, wenn die Leistungsängste zu groß werden, wenn zeitgleich möglicherweise vielleicht die Familie, ja, gerade instabil ist, weil es da Konflikte gibt. Und dann habe ich möglicherweise auch keinen guten Freund, dann wird's eng. Ja? Mhm. Und das wäre so ein Ding, wo Kinder dann zu uns kommen. Mhm. Ja? Weil es fängt dann oft an, dass die zum Beispiel beginnen, die Schule zu verweigern. Ja? Mhm. Und das kann dann ein Mischthema sein aus einer Angst vor der Schule. Oder aber, dass es Themen da daheim gibt, ja, mhm. Dass sie Kind nicht mehr trennen kann von der Mama, weil eigentlich das Kind sich Sorgen macht, wie geht's denn eigentlich meiner Mama, wenn ich in der Schule bin. Und in einer Klasse, das darf man nicht unterschätzen, in einer Klasse sitzen oft 4 Kinder, die selber zu Hause Eltern haben, die psychisch krank sind.
Okay, das
und
ist viel.
Das ist viel, das ist viel, das ist ernst zu nehmen. Und da ist es wichtig, sorgsam zu sein. Das wäre jetzt eben für Lehrer wichtig, auch für Kindergartenpädagoginnen zum Beispiel, weil Kinder sind Helden, ja, sind richtige, also sind unglaublich stark, und die reden da nicht so gern drüber. Mhm. Trotzdem soll man da offen sein. Gell? Wenn zum Beispiel ein Kind immer zu spät kommt oder wenn es nie die Schulsachen mit hat, ja? Oder wenn es irgendwie auch komisch anzogen kommt. Ja? Wenn man sich denkt, ja hallo, das ist vielleicht jetzt, passt irgendwie nicht zur Jahreszeit. Ja? Da meine ich jetzt nicht. Es gibt hitzige Kinder. Also ich habe 2 Söhne, mittlerweile erwachsen, und die sind auch gern lange mit der kurzen Hose bis in Herbst eine noch in die Schule gegangen. Mhm. Aber wenn man sich einfach denkt, ui, irgendwie, das passt nicht zusammen.
Ja? Da sind wir schon mitten in diesen Warnsignalen vielleicht auch ein bisschen, auf was man schauen könnte. Vielleicht einen Schritt noch kurz zurück, wenn man von den Kindern gesprochen hat, ab welchem Alter ist
wir
das relevant?
Wir behandeln Kinder von 6 bis 18. Mhm. Also das ist ein großes Spektrum. Mhm. Und wir arbeiten in 2 Gruppen und haben in beiden Gruppen Familiengruppen, das heißt von 6 bis 18. Und da teilen wir praktisch je 9 Kinder, teilen wir unsere Kinder und Jugendlichen auf. Und ich finde das einen gesunden Ansatz, weil im Leben ist es auch so. Ich habe jüngere Geschwister, ich habe ältere Geschwister, und da können die Kinder und Jugendlichen auch voneinander lernen.
Das heißt,
also Respekt untereinander, sie werden in Gruppen bei uns behandelt, eben von 6 bis 18, es ist wirklich so. Und dann haben wir natürlich bedürfnisorientierte Gruppen, also für die Jugendlichen, ja, und auch für die jüngeren Kinder. Aber so muss man sich das vorstellen, genau. Mhm. Und in seltenen Fällen nehmen wir jüngere Kinder schon auf. Das geht aber dann nur gemeinsam mit den Eltern. Also da machen wir dann wirklich eine Mutter-Kind-Therapie. Zum Beispiel bei einer ganz ausgeprägten Trennungsängstlichkeit, da müssen wir schrittweise die Eltern wieder stärken. Manchmal behandeln wir Väter und Mütter. Ich finde das auch recht spannend, weil man dann wirklich es geht ja der ganzen Familie schlecht. Es ist ja nicht so, dass nur dem Kind schlecht geht. Und da versuchen wir eben die Eltern wieder zu stärken, dass sie da in ihrer Rolle als Eltern wieder aktiver sind, dass es sich zutrauen auch. Also man kann, wenn man Kinder und Jugendliche behandelt, kann man nur behandeln, wenn man auch die Familie mitbehandelt.
Das heißt, die Kinder werden dann auch stationär aufgenommen für eine gewisse Zeit?
Wir haben den Luxus, dass wir 6 Betten haben. Mhm. Also in den Betten liegen, die sind auf der Pädiatrie und werden im Nachtdienst vom pädiatrischen Nachtdienst, von den Ärzten, von der Pflege betreut. Da machen wir Übergabe vorher. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und in den Betten liegen wirklich sehr, sehr kranke Kinder oder welche, die einen langen Anreiseweg haben. Und sonst haben wir 12 tagesklinische Plätze. Und ich finde, der tagesklinische Ansatz ist eigentlich der gesündeste, weil so kommt man in der Früh her, man kann im besten Fall gleich selber mit dem Bus herfahren. Ja, es ist alltagsnäher, und nach der Tagesklinik bin ich dann daheim in der Familie, kann ja mit den Freunden, wenn ich welche habe, ja, es ist nicht allen Jugendlichen geht so gut treffen, und dann kann das, was in der Tagesklinik passiert, kann ich vielleicht daheim gleich ausprobieren. Mhm. Aber für Familien, die sehr weit herfahren, also unser Einzugsgebiet ist ja groß, das geht bis ins Salzkammergut, ins Innere, da kommen schon lange Wegstrecken zusammen oder auch teilweise rauf bis nach Schärding, und da kann man dann nicht mehr tagesklinisch behandeln, da ist dann schön, wenn ich da auch schlafen kann.
Jetzt stellt man sich natürlich als Elternteil vor allem dann oft die Frage, naja, was ist denn jetzt so der Knackpunkt? Ab wann muss ich mir denn wirklich Hilfe holen? Jetzt haben wir gehört, okay, der erste Schritt ist meistens zur Psychologin, zum Psychologen. Ab wann sagen Sie, okay, jetzt ist es wichtig, dass wir auch aus psychiatrischer Sicht da drauf schauen und da helfen können?
Ich denke, Alarmglocken sollten immer dann läuten, wenn sich Kinder oder Jugendliche sehr stark zurückziehen. Ja? Wenn die eigentlich nur noch die Zeit im Zimmer verbringen, wenn Ängste immer größer werden, wenn ich einen normalen Alltag eigentlich gar nicht mehr schaffe, wenn ein Kind, ein Jugendlicher eigentlich den Anschluss aus der Gesellschaft verloren hat. Also dann, und wenn keine Lust mehr da ist, wenn keine Freude mehr da ist, also dass ein Jugendlicher nicht immer so gern aufsteht in der Früh, würde ich jetzt einmal sagen.
Na eben, da sind wir schon bei so einer Grenze. Ja, wo ist die Grenze?
Zur Pubertät dazu. Ja. Aber wenn jetzt ein Kind einfach immer stiller wird, ja, also ein Kind, das immer stiller wird, ist nicht brav. Also da sollten wirklich die Alarmglocken läuten. Wenn Schlafstörungen auftreten, wann Beeinträchtigungen im Essverhalten auftreten, ja. Und wenn Ängste, ja, immer mehr werden, dann ist wirklich wichtig, bald zu reagieren, weil Ängste kann man mittlerweile sehr gut behandeln, aber wichtig ist da bald zu beginnen, weil sonst wird das Vermeidungsverhalten immer größer. Also dann träumen wir das nicht mehr, dann träumen wir das nicht mehr und irgendwann verbringe ich die Zeit nur noch im Zimmer. Und dann gibt es soziale Kontakte, also manche kommen gar nicht mehr zum Essen raus. Und dann spielt sich alles nur noch über Social Media ab. Und das, denke ich, ist wirklich dann schon eine ganz schwierige Situation, wo unbedingt Hilfe gesucht werden sollte, weil es ist davon auszugehen, dass da die Eltern schon alles versucht haben. Ja, und meistens gibt's da schon ganz viel Konflikte und das kann man dann als Familie allein oft gar nicht mehr lösen. Ja, und man hört irgendwann dann die Diskussionen ums Handy auch auf, weil das so aufreibend ist. Es müssen ja die Eltern auch, die Väter müssen arbeiten gehen, die Mütter genauso. Ja, und irgendwann geben Eltern dann auf, ja, fahren in die Arbeit und das Kind, also Kinder meistens nicht, da ist dann meistens so, dass sie die Mütter oder die Väter freinehmen. Es ist dann oft so, jüngere Kinder haben ja dann auch oft eher psychosomatische Beschwerden, wenn es ihnen nicht gut geht. Das heißt, die haben Bauchweh oder es ist ihnen schlecht oder sie haben Angst, also sie haben eine Luftnot. Oder haben Angst, einfach das, was nicht schlucken können. Und da ist es natürlich in erster Linie mal wichtig, das auch beim Kinderarzt abzuklären. Aber da ist oft so, dass die schon ganz, ganz oft beim Kinderarzt dann waren. Und es lässt sich Gott sei Dank, sage ich jetzt einmal, nicht eine medizinische Ursache feststellen, was aber nicht heißt, dass das Kind nicht einen Leidensdruck hat, weil die Angst, das ist oft eine Schulangst, ja, zum Beispiel, fällt mir jetzt das erste Beispiel ein, die Angst oder die Anspannung hat sich da einfach im Bauch dann, im Gastrointestinaltrakt oder im Kopf, manche Kinder haben Kopfweh dann, festgesetzt. Und das ist das Schöne, manchmal auch Herausfordernde an unserem Beruf, dass also wir haben eine ganz eine gute Zusammenarbeit bei uns mit der Pädiatrie und ich würde sagen, das ist auch ein großer Luxus für die Familien, denn man kann nie sagen, dass was rein medizinische Ursachen hat oder organische, da gibt's ganz viel Übergänge zwischen psychischem Leid und körperlichen Beschwerden. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es oft viel leichter, eine seelische Not auszudrücken über das, dass ich sage, Mami ist schlecht.
Wie stellen Sie denn dann auch eine Diagnose? Also man stellt sich vor, das Kind kommt zu Ihnen, Sie werden Gespräche führen. Was braucht es denn, damit Sie wissen, okay, das ist vielleicht geht in eine Richtung Depression, das geht vielleicht, hat ein Kind eher ADHS, das sind lauter so Schlagwörter, die man ja auch immer wieder hört. Wie kommen Sie zu dieser Diagnose dann schlussendlich?
Also der Diagnosestellungsprozess, das ist ein ganz wichtiger und für den soll man sich ja ausreichend Zeit nehmen. Und da ist bei uns immer als erstes einmal eine medizinische Basisdiagnostik, also ich nenne sie immer Gesundheitscheck, weil bei einer Depression zum Beispiel, wenn wer immer müde ist, könnte es einmal sein, dass jemand einen Mangel hat, zum Beispiel einen Eisenmangel. Ja? Und also wir machen immer einen medizinischen Basischeck und dann stützt sie unsere Diagnose auf die Verhaltensbeobachtung. Also wie erleben wir das Kind? Wie erleben wir das Kind in der Einzeltherapie? Wie erleben wir das Kind in Gruppentherapien? Wie erleben wir das Kind in unserer Heilstättenschule? Und wir sind in einem multiprofessionellen Team tätig mit 13 unterschiedlichen Berufsgruppen, also Psychologie, Pflege, Bezugspflege ist auch ganz, ganz wichtig. Die kennen die Kinder sehr, sehr gut. Dann schauen wir auch, habe ich schon gesagt, in der Heilstättenschule kann ich dann schon ganz gut beobachten, wann die Fragestellung ist, Konzentrationsstörungen. Es kann sein, dass das ist wegen der Depression, kann aber auch sein, dass ein Kind zusätzlich eine Lernschwäche hat, was dann wieder den Leidensdruck verstärkt, sodass ein Kind schon depressiv werden kann. Dann schauen wir, gibt es zum Beispiel da größere Aufmerksamkeitsdefizite, wie es bei einem ADS oder ADHS vorliegt. Und also wichtiger Teil ist die Verhaltensbeobachtung. Und dann machen wir natürlich auch psychologische Diagnostik. Also wir schauen uns einmal an bei der Fragestellung Lernstörungen, wie ist denn da das Intelligenzniveau? Ja? Und dann schauen wir auch, wie ist es Lesen, wie ist es Rechtschreiben? Und dann gehen wir auch bei Jugendlichen ganz oft in die Persönlichkeitsdiagnostik.
Mhm. Also ganz
also es ist sehr, sehr vielfältig und zusammentragen tun wir unsere Beobachtungen dann in kleineren und größeren Teambesprechungen. Genau. Und so kommen wir zum Ergebnis. Und ich muss schon sagen, bei Kindern und Jugendlichen sind Diagnosen in Entwicklung. Ja? Mhm. Aber Diagnosen sind wichtig, um gut behandeln zu können. Man soll keine Angst haben vor einem Labeling. Ja? Mhm. Also Diagnosen sind im Fluss, aber 50% der psychischen Erkrankungen kommen zum Vorschein schon das erste Mal bis zum 15. Lebensjahr und bis 25 75%. Also es ist wichtig, da gut hinzuschauen, weil wenn man bald behandelt, kann was wieder vorübergehen oder deutlich gemildert werden.
Was sind denn die psychischen Erkrankungen, die im Moment am häufigsten auftauchen? Und jetzt haben wir es ja nicht zum ersten Mal gehört, seit Corona ist es immer wieder Thema, auch in den Medien. Es wird mehr. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Es wird mehr. Also man muss schon sagen, dass es ein bisschen besser ist schon als wie zu Pandemiezeiten. Aber wir sind noch nicht am Niveau wie vor der Pandemie. Und weiterhin sehr, sehr hoch sind Angststörungen, Depressionen, Suizidalität. Also 16% unserer Kinder und Jugendlichen geben an, einmal Suizidgedanken gehabt zu haben. Ja. Und das ist ein Alarmsignal. Also das hatten wir nie.
Okay.
Genau. Mhm. Und zugenommen haben also unter Pandemiebedingungen auch ADHS. Medienkonsum ist angestiegen. Also mit dem müssen wir einfach jetzt, also das, was wir haben, mit dem müssen wir arbeiten. Ich möchte nicht alles verteufeln, aber Medienkonsum, Social Media ist ein Thema, was viele Kinder und Jugendliche überfordert und wo man einfach eine Bildung dafür braucht und ein Bewusstsein dafür braucht. Und eine Gruppe der Diagnosen, also die Essstörungen, haben auch sehr, sehr, sehr zugenommen.
Mhm. Auch spannend natürlich, in welcher Bandbreite ihr dann Kinder und Jugendliche da habt, die ihr betreut. Jetzt stellt man dann die Diagnose, weiß ungefähr, es ist im Fluss, aber man weiß ungefähr, wo steht das Kind gerade. Wie baut man dann die Therapie darauf auf?
Die Therapie ist je nach Diagnose eben unterschiedlich. Bei einer Depression zum Beispiel kommt es darauf an, wie ausgeprägt die ist. Also da wird man mit Psychotherapie, also in erster Linie mal beginnen und aber auch Psychopharmaka anwenden. Mhm. Also wenn wirklich die Teilhabe im Alltag schon so beeinträchtigt ist, dass ich nicht mehr aufstehen kann, dass ich keine Interessen mehr habe, keine Freude mehr habe, Freunde zu treffen, dass ich die schulischen Leistungen nicht mehr bestreiten kann, da gibt es ganz, ganz oft einen Leistungsknick, der wirklich auffällt, ja. Absacken in allen Fächern. Das wäre schon ein Zeitpunkt, wo man mit einem Medikament beginnt.
Mhm. Also genau. Tatsächlich kann man das auch
und
machen.
Und das Wichtigste bei einer Depression finde ich immer, dass man wieder schaut, dass man antidepressiven Lebensstil vermittelt. Das heißt, also es gibt so dieses ABC, ja, der Gesundheit, wo jeder Mensch einfach auch was machen kann, ja, dass man das Wohlbefinden schrittweise auch wieder steigert. Also darauf achten einfach, was mir Freude bereitet und wieder schauen, in eine Aktivität zu kommen, ja. Ob das jetzt körperlich ist, ob das sozial ist, wichtig ist trotzdem, auch wenn es mir nicht so gut geht, wieder zu beginnen, Schritt für Schritt. Ja. Dann B, das wäre auch wieder beginnen, die Beziehungen zu aktivieren. Also wenn ich jetzt depressiv bin, dann ist alles schon so anstrengend, dann habe ich keine Lust mehr, Freunde zu treffen, außer online, ja, vielleicht noch. Aber jedes Kind, jeder Jugendliche, auch wenn das auch natürlich ist, dass man in diesem Alter Zeit am Handy verbringt, sagt einfach, dass reelle Kontakte viel schöner sind, ja, als die Online-Kontakte. Die können immer nur Ergänzung sein. Und das C, also es wäre einfach auch check your life, also auch zu schauen, wie kann ich vielleicht auch was Sinnbringendes machen. Gibt's da nicht was mich interessiert? Kann ich mich nicht in einem Verein engagieren? Kann ich nicht, ja? Da irgendwo was beitragen und dann fühlt man sich ja wieder besser.
Wenn man dann eben diese Kombination hat aus Psychotherapie und Psychopharmaka, die man nimmt, von welchem Zeitrahmen reden wir da? Ich weiß, das ist wahrscheinlich ganz, ganz schwierig zu beantworten.
Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Aber wenn man jetzt wirklich ausgeht von einer depressiven Episode, dann würde man das Medikament einmal beginnen, dann circa nach 3 bis 5 Wochen ist man da auch in einem Bereich, wo man sagen kann, das wirkt. Und dann gehen wir aus von einem Zeitraum von einem Jahr meistens. Mhm. Weil nach einem halben Jahr schaut man so, wenn man Medikament beginnt, bei Kindern und Jugendlichen sind wir sehr vorsichtig. Also da gibt's dann Kontrollen. Da fragen wir, was hat sich verändert, was fällt dir auf, was hat sich verbessert oder gibt's da eventuell Nebenwirkungen? Ja, da geht's immer sehr drum, da genau zu sein. Und wenn sie aber Situation verbessert hat, wär's ein Fehler, dann das Medikament zu beenden. Ja, also da gehen wir schon von einem längeren Behandlungszeit, ein halbes Jahr, Jahr. Genau.
Was ist denn Ihre Erfahrung, wie empfänglich sind denn die Kinder und Jugendliche auch für diese Hilfe? Ich kann mir vorstellen, nicht alle schreien laut Juhu, wenn es jetzt heißt, ja, bitte Kinder-Jugendpsychiatrie, bitte, da gehst du jetzt hin. Machen die Kinder dann mit? Wie nehmen die Therapie an?
Unterschiedlich. Also was ich dazu sagen muss, also bei jüngeren Kindern ist es immer schwieriger. Also die kommen meistens fremdmotiviert, sind manchmal Kinder eben mit Lernschwächen, mit einem ADHS, autistische Kinder. Also für die ist so eine Behandlung auch eine große Herausforderung. Und da stimmen wir das bedürfnisorientiert ab, teilweise nur einen Halbtag, ja, oder einige Tage in der Woche, ja. Wer oft gerne zu uns kommt, sind die Jugendlichen, ja. Mhm. Und die sind aber dann wirklich in einer, ja, in einer ordentlichen Krise drinnen. Also viele Jugendlichen derzeit, also gibt's Konflikte zu Hause. Dann, also die Zahl der Schulabbrecher ist es sehr, sehr hoch. Ist immer wieder in den Medien, gibt eben viele Jugendliche, die weder in einer Schule sind, die in keiner Lehre sind, ja. Also da sind eben wichtige Entwicklungsziele der Autonomie eben nicht erfüllt, weil Freunde haben viele sehr wohl, sind auch viel und gerne unterwegs, aber haben diese Autonomie vom Elternhaus noch nicht geschafft. Also haben eigentlich noch keine Aussicht auf einen späteren Beruf. Ja. Mhm. Und das nimmt zu. Und das ist was, was sehr besorgniserregend ist. Ja.
Mhm. Was kann man da als Eltern, als Umfeld beitragen, damit man die Kinder unterstützt dabei, jetzt sagen wir, auch wenn sie in Therapie schon sind, was kann man denn tun, um das Umfeld besser zu machen?
Schwierige Frage, denn Eltern mit Jugendlichen kommen ja meistens dann, wenn das Feuer schon am Dach ist. Mhm. Ja? Und da ist es oft wirklich auch so, dass bereits die Eltern psychisch belastet sind, muss aber nicht sein. Also kann sein, dass einfach die emotionale Mitbeteiligung irgendwann aufgrund der Erschöpfung nicht mehr da war. Ja? Es ist schwierig, an Jugendlichen, der im Streik ist, kann ich meistens motivieren, dadurch, dass ich ihn wieder für was begeistern kann. Ja, Schimpfen allein wird da nicht ausreichen. Und ich denke, wichtig ist möglichst, dass ein Jugendlicher nicht lange zu Hause sitzt. Haben wir vorher schon gesprochen. Also dieses Isolieren im Zimmer, möglichst mit PlayStation, ja, das rasch zu durchbrechen, weil es gibt mittlerweile, es gibt Jugendcoaching, das ist ganz was Tolles, mhm. Das sind Profis, Experten, die da unterstützen. Wichtig ist, dass Jugendliche ja wieder in einen Rhythmus kommen, dass ein Tag quasi wieder, dass attraktiv wird aufzustehen, ja, das ist eine wichtige Vorbereitung, um überhaupt dann eine Lehre Andenken wieder zu kennen. Manchmal braucht es da vorübergehend eine andere Maßnahme, die schon ein bisschen niederschwelliger ist, wie zum Beispiel eine Produktionsschule. Mhm. Da gibt's unterschiedliche Träger, die da ganz wertvolle Arbeit leisten, Jugendliche wieder in einen Arbeitsprozess schrittweise hineinzubringen. Und da ist ganz viel passiert da über Soziales, über gemeinsames Sprechen. Ja, zu Hause wird ja da oft nicht mehr gesprochen, weil die Eltern nicht möchten, aber weil das ist ja in der Pubertät normal, ja, dass ich nicht alle Probleme, alle Themen mit meinen Eltern besprechen möchte und ich habe aber einfach keine Idee. Ja, was soll ich denn machen? Ist ein Riesenproblem. Ja, und die Vorschläge, die die Eltern machen, die sind vielleicht nicht attraktiv. Und für das gibt's Profis. Und in so zum Beispiel AFIT wäre sowas, da wird gekocht, ja, da werden gemeinsam Dinge unternommen, ja. Und natürlich werden Bewerbungen auch erstellt, ja. Und es finden dann wieder Schnupperpraktika statt. Aber oft ist es in diesem Alter besser, wirklich dann Profis auch einzuschalten, weil allein wird das bei einem Jugendlichen nicht mehr funktionieren. Mhm. Weil Jugendliche wissen grundsätzlich immer am besten, was ihnen gut tut. Und tragisch wird es aber, wenn sie es einfach nicht wissen. Weil das zuzugeben, gelingt halt oft nicht so leicht. Und der Druck in den sozialen Medien ist groß. Ich soll gut ausschauen, vielleicht bin ich nicht so attraktiv. Ja. Ich soll Geld haben, dass ich mir diese ganzen Dinge alle leisten kann. Nur ich bin weder in der Schule, ich habe keinen Job. Ja, genau. Und irgendwann merkt man einfach, dass man da nicht mehr mitkommt. Und das Wichtigste, glaube ich, ist einmal das zu akzeptieren. Ja, also dann kann man anfangen, wenn man alles nur verdrängt, ja, und dieses in den sozialen Medien zu sein, zu spielen bis zu 8 Stunden am Tag, ist ja eigentlich nur ein Verdrängen, ja, und das ist vielleicht kurzfristig gut, langfristig aber geht's diesen Jugendlichen ganz, ganz schlecht, weil es immer schwieriger wird, da Anschluss zu finden. Und trotzdem sind wir nicht die besseren Eltern.
Ja, auch ganz wichtig
also
zu sagen.
Also diesen Anspruch erheben wir keineswegs. Also eine Therapie bei uns findet immer statt, auch wenn Jugendliche mündig sind, ja, familienorientiert. Mhm. Also die Behandlung kann nicht funktionieren, ohne dass klar geklärt ist, wer ist für was verantwortlich. Also wir im Krankenhaus möchten nicht in Konkurrenz gehen mit den Familien, sondern eben die Jugendlichen, die Familien so weit stärken, dass die selber, ja, dann den Weg wieder weitergehen können.
Sozusagen im Teamwork dann auch
im
da
Teamwork,
wieder für Besserung
versuchen
und daraus zu kommen.
Aus der Krise wieder zu kommen.
Jetzt ist ein Thema doch auch ganz groß. Wenn man sich in Therapie begibt, ist es ja auch was Gutes. Aber es schwebt schon auch ein bisschen dieses Stigma darüber, na, der hat ja Hilfe braucht oder die war ja in der Therapie und da stimmt ja was nicht. Wie kann man denn mit dieser Stigmatisierung umgehen?
Ich denke, das ist das Gute an Corona. Da hat uns die Pandemie sehr geholfen, denn die Pandemie hat dem Thema psychische Erkrankung auch viel Raum gegeben. Und schrittweise, Gott sei Dank schrittweise, merkt man da auch Umdenken. Ja? Manchmal kommt einfach darauf an, wie auch das Milieu ist, wo da ein Kind, ein Jugendlicher herkommt. Ich finde, die Offenheit hat zugenommen. In der letzten Zeit, also mit Wirtschaftskrise, mit den aktuellen Themen, die uns alle beschäftigen, habe ich den Eindruck, es ist wieder ein bisschen weniger geworden, was ich sehr schade finde. Die Promente ist da ganz, ganz toll, hat auch jetzt eine große Kampagne gestartet. Ich glaube, wichtig ist bei psychischer Erkrankung, um dieses Stigma wegzubekommen, dass wir genauso, wie wenn jemand sich zum Beispiel einen Fuß bricht, dass wir lernen hinzuschauen. Gell? Also man kann auch bei psychischer Erkrankung Ersthelfer sein. Also wenn ich sehe, dass wer auf der Skipiste da stürzt, dann werde ich da nicht weiterfahren. Ja? Dann werde ich stehen bleiben, werde ich schauen, kann der wieder aufkraxeln, schafft er das, ja? Dass er sich da befreit aus dieser Lage oder muss ich für Hilfe sorgen. Ja? Und beim psychisch erkrankten Menschen, psychische Erkrankung, die schreit nicht so zum Himmel. Ja? Da sehe ich kein Blut, da sehe ich nicht ein gebrochenes Bein. Aber mir fällt auf, dass sich wer im Verhalten verändert, dass wer vielleicht, was die Gefühle betrifft, da anders ist, ja, also irgendwie so abgestumpft wirkt, gell? Oder es gibt da Leute, die überdrüber sind, ja, gibt sehr unterschiedliche Themen. Oder dass wir ganz komisch angezogen daherkommt, ja, oder immer zu spät kommt oder irgendwann einfach nimmer kommt, ja. Ich glaube, wichtig ist es da für uns alle, in unserer Gesellschaft hinzuschauen und einfach einmal zu fragen, wie geht's da? Du, mir fällt auf das. Ja? Was nicht heißt, dass ich alles übernehmen muss oder sollte, sondern wirklich nur das, was ich mir zutraue, aber schon allein, dass man sich Zeit nimmt für Gespräch, ist oft sehr hilfreich für Betroffene und dann soll man schauen, dass die zu professioneller Hilfe kommen. Zu einer Psychologin, zu einem niedergelassenen Arzt oder eben ins Krankenhaus.
Und damit
können wir, glaube ich, schrittweise diese Stigmata durchbrechen. Aber das ist natürlich ein längerer Prozess.
Genau. Und wir mit unserem Podcast versuchen natürlich auch hier einen Beitrag zu leisten, indem wir ganz offen drüber reden und dass das natürlich jetzt nicht das Gros der Kinder ist, die bei euch dann auch Platz finden. Das sind natürlich nicht so viele, aber die, die wirklich Hilfe brauchen, können froh und dankbar sein, dass es Hilfe gibt, die sie in Anspruch nehmen können. Und deshalb sage ich auch immer Dankeschön für diese Aufklärung, für diese Einblicke, wie das bei euch auch abläuft. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mir zu zeigen, naja, wie schaut denn das überhaupt aus? Man stellt sich das ja oft im Kopf ganz anders vor.
Ja, also unsere Abteilung ist sehr, sehr freundlich gestaltet. Ich habe heute wieder kommen, bin eine ganz eine tolle Führung gekriegt durch die Redaktion und wir haben auch sehr offene Räume bei uns. Wir haben einen sogenannten Sanddorfplatz, ja, also unsere Begegnungszone, die sehr ansprechend gestaltet ist, wo ich wurzeln kann, ja, wo teilweise gehäkelt wird, wo gestrickt wird, wo gespielt wird. Und da gibt's aber auch für ängstlichere Kinder, es gibt so Kojen, ja, wo ich da vielleicht einmal sitzen kann und beobachten kann und irgendwann spiele ich da mit, ja. Und wenn man bei uns hereingeht, es wirkt weniger wie ein Krankenhaus. Also es ist wirklich alltagsnahe, Jugendlichen ansprechend und Kinder ansprechend gestaltet, weil wir möchten ja die Kinder ermutigen, wieder teilzuhaben. Ja, also nicht dieses Ich bin krank. Ja, Kinder, Jugendliche sind ja oft Symptomträger. Ja, also und erholen sich auch oft wieder gut. Oft geht's der ganzen Familie schlecht. Und das ist so unser Ansatz, da wieder versuchen, was zu durchbrechen, damit es dann wieder besser weitergehen kann. Und es ist sehr schön, also Jugendliche besuchen uns oft ja dann, auch jenseits von vereinbarten Kontrollen und erzählen uns einfach, was sie geschafft haben. Und das macht uns schon stolz, wenn ein Jugendlicher das selbst wieder in Angriff nehmen hat können. Und das, nicht alles wirkt gut, aber vieles. Manches gleich, manches später.
Schön, wenn man dazu einen Beitrag leisten darf. Ich sage vielen Dank für diese Einblicke und für das Gespräch. Zum Abschluss noch eine Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich machen, die Sie gesund und glücklich macht?
Also ich bin ein totaler Outdoor-Fan und darum ist es auch dann ein bisschen jahreszeitenabhängig, was ich mache. Im Sommer gehe ich gern nach der Arbeit einfach kurz schwimmen in den wunderschönen Attersee. Und sonst drehe ich halt eine Runde rund um mein Dorf, genau, oder fahre eine kurze Runde mit dem Radl. Und ich denke, also ich wünsche das jedem so. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir selber schauen, dass wir uns was Gutes tun, um dann wieder da zu sein für die Familie, weil jeder von uns hat ja einen Alltag zu Hause auch. Aber so diese kurze Pause brauche ich oft nach der Arbeit, um wirklich auch dann zu Hause auch noch für meine Familie da zu sein. Genau.
Also abschalten, um wieder Kraft zu tanken, um wieder bereit zu sein für das Nächste. Vielen lieben Dank. Danke für das total spannende, informative Gespräch. Ich sage danke allen fürs Zuhören. Alle Podcast-Folgen findet ihr wie immer auf nachrichten.at/podcasts. Jeden Mittwoch empfehle ich immer den Gesundheitsteil der Oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Da ist ganz, ganz viel drinnen rund um das Thema Gesundheit. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.